Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Ich freue mich sehr, vor euch zu stehen und euch zu dienen. Und wir haben jetzt gerade Text meiner Predigt gehört. Ich beginne mit einem Zitat. Charles Spurgeon hat einmal Folgendes gesagt: Den Himmel werden wir halb lebend erreichen. Wir werden nicht mit voller Segel in den Himmel segeln. Wir werden nicht wie den Möwen mit schneeweißen Flügeln dorthin fliegen. Unsere Segel werden zerfetzt werden. Die Masten werden quietschen und wackeln. Und die Pumpen, die das Wasser pumpen, werden Tag und Nacht ununterbrochen eingesetzt. Wir werden die himmlische Stadt genau in dem Moment erreichen, in dem sich die Tore bereits schließen und nicht eine Minute früher. In meiner Predigt möchte ich unsere Aufmerksamkeit auf vier besondere Merkmale eines Mannes lenken, der im Himmel angekommen ist und dort hochgeehrt wurde. Daher habe ich meine Predigt so überschrieben: Ehrenbürger des Himmelreiches. Ehrenbürger des Himmelreiches. Dieser Mensch steht zwar in Jesu Gleichnis im Hintergrund, aber der Herr vermittelt uns sehr wichtige Informationen über ihn. Er setzt bestimmte Akzente, um uns etwas Wichtiges zu zeigen. Er weist detailliert auf wichtige Sachen hin. Christus beschreibt einen edlen Charakter, der deutlich einen frommen Menschen kennzeichnet. Was genau erfahren wir über diesen Mann? Darüber will ich heute mit euch sprechen. Als erstens, er ist Jesus namentlich bekannt. Als nächstes, er hat mit seinem Schicksal nicht gehadert. Drittens, für den Gottlosen hat er keinen Wert. Und viertens, er ist nicht rachesüchtig. Die Erzählung beginnt zwar mit einer anderen Person, die für die Zuhörer Jesu besonders wichtig ist. Diese Zuhörer waren sehr in materiellen Reichtum gläubig und Christus möchte ihnen zeigen, wie diese Lebenseinstellung verderblich ist. Wir lesen in den Vers 19: Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand. Er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Die erste Szene in dem Gleichnis ist ein kurzes, aber großartiges Bild eines Reichen, der sich um niemanden kümmerte, außer um sich selbst. Er kleidete sich jeden Tag mit Purpur. Er ist wie ein König, jeden Tag. Purpurstoff war extrem teuer, nur die wirklich Reichen können das leisten. Außerdem trug er feine Leinwand, die hochwertige ägyptische Baumwolle, die für die beste Unterwäsche verwendet wurde. Also, dieser Mann trug nicht nur die teuerste Oberteile, sondern er trug auch feinste Unterwäsche. Und Jesus wusste das. Wir lachen darüber. Aber was wird Jesus über uns sagen, wenn er uns in Betracht nimmt? Auf welche Details unseres Lebens wird er seine Akzente setzen? Es ist entscheidend. Zusätzlich gab es auch jeden Tag ein Festessen. Das heißt, seine Diener bekamen nie einen Ruhetag. Und dadurch verletzte er jede Woche die 10 Gebote. Wie viele Tage sollte man arbeiten? Und wie viele Tage sollten meine Diener arbeiten? Und er hat jeden Tag gefeiert. Uns aber interessiert der Lazarus, nicht wahr? Was erfahren wir über ihn? Als erstens, er ist Jesus namentlich bekannt. Noch einmal zu unserem Text, Verse 20 bis 21. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte, sich zu sättigen vor den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und legten seine Geschwüre. Vor der Haustür des reichen Mannes wurde ein Kranker, hungriger, vernachlässiger Bettler gelegt. Dieser Arme wurde auf einen sehr schwierigen Stand herabgesetzt. Anscheinend litt er auch an einer lähmenden Behinderung. Was äußerliche Dinge anbetraf, war er so elend, wie man sich nur vorstellen kann. Sein Leib war voller Geschwüre. Er hatte überall auf seiner erbärmlichen Gestalt näsende Wunden. Er war so wund und lahm, dass er selbst nicht laufen konnte, sondern von der einen oder anderen mitleidigen Hand getragen wurde. Viel Elend und viel Not für eine Person. In allen Gleichnissen, die Jesus erzählte, ist er der Einzige, der einen Namen erhielt. Der barmherzige Samariter, der betende Zöllner, der liebende Vater des verlorenen Sohnes, der älteste Sohn und der Seemann blieben alle anonym. Lazarus ist die einzige Ausnahme. Deshalb muss sein Name von besonderer Bedeutung für Jesus sein. Lazarus ist die griechische Form der hebräischen Eleazar, was Gott hat geholfen bedeutet. Gott hat geholfen. Menschlich gesehen war sein Name am Anfang dieser Geschichte ein grausamer Scherz, nicht wahr? Gott hat geholfen. Aber der Herr möchte, dass diese wahrscheinlich ausgedachte Person seine Erzählung namentlich uns vorgestellt wird. Dass jeder merkt, ich kenne ihn persönlich. Es ist ganz wichtig zu verstehen. Man kann nicht Bürger des Himmels sein, wenn Jesus nicht persönlich deinen Namen kennt. Jeder im Himmel hat einen Namen. Menschen, die von Jesus gerettet sind, sind ihm persönlich bekannt. Er kennt sie namentlich und Lazarus ist ein sicherer Beweis dafür und nicht nur er. Wenn wir in Apostelgeschichte 9 lesen, Apostelgeschichte 9, Verse 4 und 6, lesen wir über Saul. In dem Moment kannte er Christus nicht, aber der Herr kannte ihn wohl. Und er sprach zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagt, wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Am Ende seines Lebens hat dieser Saul an Timotheus geschrieben, 2. Timotheus 4, Verse 17 bis 18. Und das ist sein letzter Brief, der uns bekannt ist. 2. Timotheus 4, 17 bis 18. Der Herr aber stand mir bei, schreibt er, und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Und jetzt, der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werke lösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Er wird mich in sein himmlisches Reich retten. Denn Jesus mit Namen gerufen hat, wird in sein Reich, in sein himmlischen Reich gerettet. Gott nennt seinen Namen und Gott rettet ihn. Noch ein Beweis, dass Jesus seine Geretteten namentlich kennt, finden wir im Evangelium nach Lukas, Lukas 19, Verse 1 bis 9. Lukas 19, Verse 1 bis 9. Und Jesus kam nach Jericho. hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann genannt Zacchäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wie er sei. Und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zacchäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als die aber nennten Jesu es aber seien, murrten sie alle und sprachen: Er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zacchäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Mein lieber Freund, darf ich dich fragen: Kennt Jesus deinen Namen, weil du ihm gehörst? Kennt er deinen Namen, weil er dich im Buch des ewigen Lebens eingetragen hat? Kennt er deinen Namen, weil du der Bürger des Himmels bist? Kennt er deinen Namen, weil sein Heil dir widerfahren? Es ist grundlegend wichtig, um ein Ehrenbürger des Himmelreiches zu sein. Als nächstes, was wir über Lazarus erfahren: Er hat mit seinem Schicksal nicht gehadert. Lazarus hat mit seinem Schicksal nicht gehadert. Verse 20 bis 21. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Also, Lazarus war ein Mensch, der sehr stark auf die Hilfe seiner Mitmenschen angewiesen war. Er konnte nicht sein tägliches Brot verdienen. Er wurde vor dem Tor des Reichen hingelegt. Der Mann war zu krank zum Laufen. Deswegen sollte ihn jemand jeden Tag zu diesem Ort hinbringen und jeden Abend wieder dorthin zurück, wo er die Nacht verbrachte. Die Straßen im damaligen Israel waren so gebaut, sodass vor den Häusern nicht so viel Platz gewesen war. Es waren schmale Straßen. Es war nicht so wie bei uns, geteilte Bereiche vorgesehen. Ein Bereich für PKWs, hier ist ein Fahrradweg, da ist Bürgersteig, gar nichts. Er lag vor der Haustür auf einer Liegematte, direkt auf dem Weg des Mischverkehrs. Und die Leute müssen irgendwie durch und vorbei. Die Lasttiere und ihre Wagen müssen sich irgendwie an einem vorbei bewegen. Es war in seinem Leben nicht so wie bei einem, der auf einer Wiese in den Stadtpark im Schatten des Mammutsbaums lag. Er war viel, viel schlimmer. Es war eine unpassende, unangenehme Situation, wo einer als Störfaktor auf dem Weg des anderen war. Lukas 16, Vers 21 steht: Er begehrte sich mit den Abfällen von dem Tisch, so sagt eine andere Übersetzung, Abfällen von dem Tisch des Reichen zu sättigen. Das Verb begehren wird im Lukas-Evangelium für etwas verwendet, das eine Person sich wünscht, aber nicht leisten kann. Der verlorene Sohn zum Beispiel, er begehrte die Schoten zu essen, die er an die Schweine verfütterte, doch niemand gab es ihm. Im Gleichnis von Lazarus und dem reichen Mann wurde im Haus des Reichen Essen weggeworfen. Doch man gab es nicht Lazarus. Wenn Reste von Essen erwähnt werden, denken die Menschen aus dem Nahen Osten an die Wachhunde, die normalerweise Reste von jedem Essen bekommen würden. Lazarus sehnt sich nach den Überresten, den Mahlzeiten, aber keiner hat ihm etwas davon gegeben. Wenige Meter entfernt von ihm legten sich jeden Tag eine Gruppe von Männern zu Tisch, während er hungrig und voller Schmerzen dalag. Ein wohlhabender Mann, der nur die teuerste Kleidung trug, jeden Tag ein Festmahl gab und auf seinem Grundstück Wachthunde hatte, die sein Haus bewachen, wollte dem Armen nicht helfen. Seine Hunde wurden gefüttert, Lazarus aber nicht. Und es kamen sogar Hunde, lesen wir, und legten seine Geschwüre. Es war in einer Stadt ein sehr reicher Mann. Und er wurde bekannt dadurch, dass er die Armen hasste. Und ich weiß nicht, wie ist es entstanden. Auf jeden Fall, der hat einen Unfall erlebt und dadurch ein Auge verloren. Und weil er reich war, war er bei den berühmten Ärzten und die haben ihm ein Auge eingepflanzt, eine künstliche. Und die künstliche Auge war dem gesunden Augen sehr ähnlich. Man kann nicht unterscheiden, dass dieser Mann behindert ist und er hat künstliche Augen bekommen. Und nach dieser OP kehrte er zurück in der Stadt und dann ging er auf der Straße und ein Armer warf sich zu seinen Füßen und sagte, Herr, gib mir eine Grosche, bitte. Und dieser Reiche schaut ihn an und sagt mal, ich gebe dir einen Groschen. Ich gebe es dir, wenn du ein Rätsel lösen kannst. Und der Arme schaut ihn an und sagt, der Reiche zu ihm, ich habe zwei Augen. Einen gesunden habe ich und einen künstlichen. Kannst du bitte mir sagen, welche bei mir gesunder ist und welche künstliche? Und der Arme lächelt und sagt, das ist ganz einfach. Dieser ist gesunder und dieser ist künstlicher. Und er hat es getroffen. Und der Reiche fragt ihn, woher weißt du das? Er sagt, in deinem künstlichen Augen mehr Barmherzigkeit als in deinem echten. Lazarus' Umstände waren eine pure Katastrophe. Aber wir finden nicht, dass er in diesem allem mit seinem Schicksal haderte. Wir finden in Jesu Erzählung nicht, dass er murrte, dass er fluchte oder beschuldigte Gott und die Menschen. Er stellt keine Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Er ist nicht verbittert, er ist nicht verdutzt über seine Lage. Das wesentliche Merkmal eines auf dem Himmel orientierten Menschen ist, er hadert nicht mit seinem Schicksal. Wir können sehr oft unsere Lebensumstände nicht verändern, nicht wahr? Wir können sehr oft unseren Gesundheitszustand nicht verändern. Wir können Menschen, die uns gegenüber feindselig sind, nicht verändern. Die Schwierigkeiten, die uns niederschlagen, können wir nicht aus dem Alltag löschen. Die bitteren Verluste wiederherzustellen, die zerstörten Beziehungen wieder aufzubauen. Wir befinden uns dort, wo wir uns befinden. Aber die Bürger des Himmels hadern nicht mit ihrem Schicksal. Paulus, den ich heute schon erwähnt habe, schreibt an die Gemeinde in Philippi, Brief an die Philippe 4, Verse 10 bis 13. Philippa 4, Verse 10 bis 13. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, schreibt ein Mann, der in Gefängnis sich befindet, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ich habe da auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Vers 12. Denn ich verstehe mich aufs Armsein. Ich verstehe mich aber aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Im Brief an Timotheus hat Paulus auch Folgendes geschrieben, als die Belehrung jetzt. 1. Timotheus 6, Verse 6 bis 12. 1. Timotheus 6, Verse 6 bis 12. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung. Er spricht über Reichtum. Wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier oder Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist. Wie ist es bei dir? Kannst du in der Lage, in der du dich gerade befindest, auf dem Himmel orientiert zu leben? Ist dein Profit im Himmel oder bist du niedergeschlagen und gebeugt, weil du nicht so erfolgreich wie dein Nachbar ist, nicht so gesund wie dein Bekannter, nicht so begabt wie dein Freund? Haderst du mit deinem Schicksal oder nimmst du den aus der Hand Gottes? Gott, helfe uns, die Belehrung von Paulus nachzukommen und nicht mit unserem Schicksal zu hadern, sondern auf den Himmel orientiert zu leben. Noch etwas, was wir von Lazarus in unserem Alltag mitnehmen können: in Augen der Gottlosen hat er keinen Wert. Verse 22 bis 28. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Er starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu all dem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können. Noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe 5 Brüder, dass ihr sie warnt, damit nicht auch sie an diesem Ort der Qual kommen. Lazarus war zu arm für eine Bestattung, doch die Engel trugen ihn in den Himmel, wo Abraham ein Willkommenfest für ihn gab. In Abrahams Schoß bedeutet einen Ehrenplatz an Abrahams rechte Seite zu haben. Es war für Lazarus für einen besonderen Gast im Himmel reserviert. Steht nicht in die Bibel geschrieben, aber ich kann mir so vorstellen. So ein Riesensaal und stehen die Tische in einer U-Form. Und in der Mitte sitzt der Vornehmste dieses Feiers. Es ist Abraham. Und da in der Tür erscheint Lazarus. Und Abraham sagt, hallo mein Lieber, komm wieder hier, für dich ist ein Platz reserviert. Und er kommt, er sagt dann nicht auf die Seite, auf die rechte Seite bitte. Das ist der beste Platz. Ich habe so lange auf dich gewartet. So etwas hier beschreibt uns Jesus. So etwas haben die Juden verstanden, als Jesus mit ihnen gesprochen hat. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Es ist ganz wichtig zu vermerken, nach der biblischen Lehre ist das Totenreich oder die Hölle ein Ort, an dem diejenigen, die nicht an Christus glauben, für immer leiden müssen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Nach der biblischen Lehre ist das Totenreich oder die Hölle ein Ort, an dem diejenigen, die nicht an Christus glauben, für immer leiden müssen. Christus hat in seiner Lehre mehr über die Hölle als über den Himmel gepredigt. Er ist eine einzige Person der Bibel, die mehr über die Hölle gesagt hat, als alle anderen Autoren der Heiligen Schrift zusammen. Ich möchte nur ein paar Bibelstellen erwähnen, damit man weiß, wie ernst Jesus es meint, wenn er über die Hölle lehrt. Evangelium nach Matthäus, Kapitel 13, Verse 40 bis 42. Matthäus 13, Verse 40 bis 42. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Markus 9, Vers 43 bis 48. Markus 9, 43 bis 48. Jesus spricht, und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in den Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Höhle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt, das Feuer und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lamm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Höhle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiße es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Lukas 12, Verse 4 bis 5. Jesus spricht mit seinen Jüngern jetzt. Er belehrt sie. Ich sage aber euch, meine Freunde, Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wenn ihr fürchtet sollt, fürchtet den, welchen, nachdem er getötet hat, auch Machtbesitz in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Wir glauben an einen gnädigen Gott, nicht wahr? Und wir glauben an einen gefährlichen Gott. Und Jesus hat darüber gesprochen. Deswegen existiert die Hölle. Gibt es zwischen uns LKW-Fahrer? Gibt es keine. Oder? Doch? Gibt es zwischen uns einen LKW-Fahrer? Ist gut, super. Wenn ein LKW-Fahrer mit seinem LKW fahren will, er steigt in sein Fahrzeug, was soll er in seinem Fahrerhaus als erstes machen? Fahrerkarte reinstecken. Und dann steht, er muss was drücken, gell? 7 Mal hintereinander. Und dann steht bei ihm Beginnland. Und er sollte markieren, in welchem Land startet er sein LKW. Ja? Und er schreibt D, Deutschland. Hier startet er sein Fahrzeug. Und wenn er seine Schicht zu Ende gearbeitet hat und er möchte Fahrzeug abstellen, möchte Karte rausstecken, was soll er schreiben? Endeland. Und da muss er wieder was tippen. Was ist Endeland? Und für Jesus ist entscheidend, was ist dein Endeland? Er hat über Totenreich gesprochen, ganz ernst. Und er möchte uns warnen, dein Endeland kann Hölle sein, wenn Christus dich nicht gerettet hat. Es ist ganz wichtig. Und Jesus hat darüber sehr viel gesprochen. Kurz nach dem Lazarus Tod starb auch der reiche Mann und er wurde begraben. Und wir denken, Schicht zu Ende, fertig. Nein, er muss tippen. Wenn nicht er, dann andere tippt. Ende Land. Die dramatische Spannung und der Kontrast zwischen Lazarus und dem reichen Mann setzt sich in jenseits Ort fort. Zur Überraschung des Hörers dieses Gleichnisses erkennt der reiche Mann Lazarus und erkennt seinen Namen. Man kann erwarten, dass der reiche Mann, der in die Hölle gekommen ist und nun sieht, wie Lazarus von Abraham hoch geehrt wird, sich bei dem ehemaligen Bettler entschuldigt und sagt, hey, tut mir leid, Mann, ich habe dich unrecht behandelt. Aber wir finden sowas nicht. Wir lesen aber Vers 24, und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchte und meine Zunge kühle. Und in Fortsetzung des Dialogs mit Abraham sagt er wieder, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Erstaunlicherweise spricht der reiche Mann nicht mit Lazarus, den er persönlich kennt. Für ihn war Lazarus immer wertlos, unbedeutsam, niederträchtig. Er betrachtete den hochgeehrten Bürger des Himmels als ein Mittel, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Schrecklich. In beiden Versen sehen wir nicht, dass er in seinem Elend und Pein die hocherhabene Stellung des Lazarus bewundert. Die Gottlosen können nicht die hocherhabene Stellung der Bürger des Himmels faszinieren. Die Helden des Glaubens wie Lazarus waren für sie wie der letzte Dreck, aber für Gott nicht. Und wir lesen darüber zum Beispiel im Brief an die Hebräer, Brief an die Hebräer, Kapitel 11, Verse 32 bis 38. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simon und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen. Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwe verstopften, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen, ihr hielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Und jetzt kommt. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafpelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Die Kinder Gottes, die in dieser Welt verworfen sind, sind für Jesus sehr kostbar. Die haderten nicht mit ihrem Schicksal. Jesus kennt sie persönlich. Und Jesus trägt sie durch und er bringt sie zum Ziel. Erwartest du, in diese Welt geehrt zu sein? Ich will dich enttäuschen. Die Gottlosen verachten die Frommen. Sogar in die Hölle. Als letztes, was ich über Lazarus aus diesem Text zeigen will. Bevor ich das tue, ich erzähle noch was. Es war ein Kindergottesdienst. Und die Lehrerin in einem Kindergottesdienst unser Gleichnis gelesen hat. Und die hat den Kindern was erzählt, erklärt. Und dann möchte wissen, wie die Kinder stehen. Und dann fragt sie, Lea, was möchtest du sein? Lazarus oder ein reicher Mann? Und dann Lea sagt, ja, ich möchte Lazarus sein. Super. Niklas, was willst du sein? Lazarus oder ein Reicher? Und dann Niklas sagt, ja, ich möchte Lazarus sein. Aber Lazarus ist sehr stark gelitten, weißt du das? Ja, aber trotzdem, er ist hochgeehrt in dem Himmel. Und ich möchte Lazarus werden. Super, und dann kommt einer, der Nächste. Jeder möchte Lazarus sein, aber so einen. Und da fragt sie ihn, Lehrer, was willst du sein? Ich will den extra Namen nicht nennen. Ja. Und er sagt, ich möchte auf Erde reich sein, aber im Himmel Lazarus. Wir lachen darüber. Aber Jesus trennt die Gesellschaft. Habt ihr das gehört? Es gibt diejenigen, die gehen breiten Weg. Und die werden für immer verloren gehen. Und es gibt diejenigen, die gehen schmalen Weg. Und die werden im Himmelreich aufgenommen. Abraham hat auf sie gewartet und wartet immer noch, bis du kommst. Und diese Trennung hat im Gleichnis Jesus ganz deutlich durchgesetzt. Als letztes, was ich über Lazarus aus diesem Text zeigen will, er ist nicht rachesüchtig. Verse 22 bis 31. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Er starb auch, der Reiche, und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qual litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchte und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, Bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu all dem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können. Noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch aufgefallen ist, in die Geschichte, die Jesus erzählt, spricht Lazarus nie einmal. Hat euch auch aufgefallen? Nie einmal. Er war im Hintergrund, im Schatten. Nachdem er hochgeehrt war und beste Platz bekommen hat und volle Unterstützung, bleibt er im Schatten und im Hintergrund. Er schweigt immer. Er ist die Erzählung nur als Kontrast zu dem reichen Mann dargestellt. Er ist nicht das Hauptobjekt der Geschichte. Die Geschichte behandelt nicht seine Erfahrungen. Hier geht es nicht um den Himmel. Hier geht es um die Erfahrung des reichen Mannes, der in der Höhle ist. Der reiche Mann führt Gespräch mit Abraham. Er ist die Hauptfigur in der Geschichte. Und beim Sprechen tut der reiche Mann etwas, was man auf anderen Seiten der Heiligen Schrift nicht finden kann. Er gibt eine persönliche Zeugnis davon, wie es ist, in der Höhle zu sein. Er erzählt selber, ich leide Pein in diese Flamme. John MacArthur hat seine Predigt auf diesen Text so überschrieben, die Stimme aus der Höhle. Als ich seine Predigt gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich werde Predigt wahrscheinlich ganz anderes nennen. Die Stimme eines Schwätzers in der Höhle. Der redet ohne Ende. Er ist überall vorne, nicht wahr? Aber wenn wir zurück zum Ehrenbürger des Himmels kommen, werden wir sagen, Lazarus befindet sich in dieser Situation in einer Machtposition, nicht wahr? Das Blatt hat sich gewendet. Nicht er sagt, erbarme dich meine, sondern der Reiche in der Höhle. Erbarme dich über mich, nicht wahr? Lazarus liegt neben einem einflussreichen Mann zu Tisch, keinem geringeren als Abraham höchstpersönlich. Wie wird Lazarus nun darauf reagieren, dass er wie ein Diener behandelt und aufgefordert wird? Das Leid eines Mannes zu lindern, der sein Leid hartnäckig ignoriert hat. Kann man so etwas vorstellen? Hochgeehrt, zuversichtlich, dass Abraham auf seiner Seite steht, schreit er laut in diesem Moment aus voller Kehle, du halbtoter Hund, du erkennst also mein Gesicht. Du hast mich von deinem Tor gesehen, hast aber keine Finger gekrümmt, um meine Not zu lindern. Deine Hunde waren freundlicher zu mir als du, du nicht würdiger Abschaum der Erde. Wo warst du, als ich deine Hilfe brauchte? Und jetzt willst du, dass ich dich bediene? Ich kann es einfach nicht fassen. Abraham, lass diesen scheußlichen Egoisten in die Höhle schmoren, bis ihm das Fleisch von den Knochen fällt. Er hat seine Hunde gefüttert, aber mir nie zu essen gegeben. Doch Lazarus schweigt. Dieser sanfte, langmutige Mann hat keine aufgestaute Wut, die explodiert konnte. Er hatte sich nicht in schlaflosen Nächten ausgemacht, wie er zurückschlagen wurde. Er hat keine Rechnung zu begleichen und will keine Rache üben. Lazarus ist ein Vorbild der Barmherzigkeit, die von Jesus mit folgenden Worten beschrieben wurde. Vielmehr, liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Mein lieber Zuhörer, du hast heute diese edlen Charaktereigenschaften angeschaut. Und diese edlen Charaktereigenschaften kannst du nur dann ins Himmel mitzunehmen, wenn du die hier auf die Erde geschmiedet hast. Wir haben heute zusammen über das Wort Jesu nachgedacht. Wir haben einen Mann betrachtet, den Jesus beschrieben hat als hochgeehrten Bürger des Himmelreichs. Anhand dieser Beschreibung haben wir über ihn Folgendes erfahren. Als erstens, er ist Jesus namentlich bekannt. Zweitens, er haderte mit seinem Schicksal nicht. Drittens, in Augen der Gottlosen hat er keinen Wert. Und viertens, er ist nicht rachesüchtig, aber er ist hoch in den Himmel geehrt. Er ist sehr passiv aufgrund seiner Schwächen, aber Gott ist seine Hilfe geworden. Lazarus. Möge Gott uns helfen, alle diese Merkmale den hochgeehrten Bürger des Himmels anzueignen, diese Lehre in unseren Herzen zu bewegen und in unseren Alltag zu übertragen. Vater, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass wir über Lazarus erfahren haben. Du hast uns durch ihn reichlich gesegnet hast. Wir sehen die Sachen, die du sehr hoch achtest. Wer sind wir? Gehören wir dir wirklich? Du möchtest uns ins Himmel begegnen und ich bitte dich darum, wenn wir dorthin kommen, hilf uns, dass wir frei von Wut sind, dass wir nicht irgendwelche Bitterkeit mitnehmen wollen, weil vor deinem Angesicht kommt nichts etwas Unreines. Du möchtest, dass wir unser Charakter hier auf Erde schmieden. Und wir bitten dich darum, führe uns du durch die Situation des Lebens, wo unser Herz verändert wird. Wir danken dir für deine große Gnade. Wir danken dir für dein Wort. Amen.